guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 6. Mai 2026 und das sind die Themen. Die Neuauflage des Mordprozesses um den Tod von Mahdi Ben Nasser in Rickenbach. Der Revisionsprozess beginnt voraussichtlich in der zweiten Septemberhälfte in Freiburg. Der anstehende AfD-Parteitag Widersetzen blickt nach Erfurt. MECFS, Liegendemo für die Bekämpfung einer katastrophalen Krankheit, diesen Samstag in Freiburg auf dem Augustinerplatz. Cottbus, die rechten Angriffe gehen weiter. Wir kämpfen weiter gegen die Normalisierung rechter Gewalt, sagt der linke Pfarrer Pellio. Und Nachhaltigkeit und Clubszene, ist das vereinbar? Das Booty Bounce Event. Ча ворале, think locally. E паламанде, fuck globally.
Am 23.12.2023 starb im südbadischen Rickenbach Mahdi Ben Nasser. Erschossen und danach in Teile zerstückelt, in den Rhein geworfen. Der Täter wurde nach einem schmutzigen Deal zwischen Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft wegen Totschlags zu 6 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Suleicha Ben Nasser, die Schwester von Mahdi Ben Nasser, erzielte vor dem Bundesgerichtshof im Januar dieses Jahres einen Erfolg. Das Urteil wurde vollumfänglich aufgehoben. In seinem schriftlichen Urteil bemängelte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, dass das Landgericht Waldshut-Tiengen das Vorliegen des Mordmerkmals der Heimtücke nicht rechtsfehlerfrei ausgeschlossen habe. Das Landgericht Waldshut-Tiengen hätte genauer prüfen müssen, ob Mahdi Ben Nasser in dem Moment, als er erschossen wurde, arg und wehrlos gewesen war. Zudem, so der Bundesgerichtshof, müsse das Schwurgericht in der nächsten Verhandlung sich auch erneut mit der Frage befassen, ob eine Tötung aus niedrigen Beweggründen gegeben ist. Anlass für diesen Hinweis ist der Umstand, dass bei dem Angeklagten zahlreiche Belege für eine rechtsradikale bzw. rechtsextreme Gesinnung gefunden wurden. Allerdings hat der Bundesgerichtshof davon abgesehen, seine Kolleginnen und Kollegen der ersten Instanz in irgendeiner Art und Weise für die unzureichende Prüfung dieses Mordmerkmals zu rügen. Wie nun eine Anfrage von Radio Dreieckland beim Pressesprecher des Landgerichts Waldshut-Tiengen ergeben hat, ist der Beginn der Neuauflage des Prozesses für die zweite Septemberhälfte angedacht. Allerdings seien die konkreten Termine noch nicht gerichtlich verfügt worden, so Vizepräsident Daun. Den Prozess selbst wird zwar die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Waldshut-Tiengen führen, allerdings macht das Landgericht nach Mitteilung von Vizepräsident Daun von der Möglichkeit Gebrauch, die Hauptverhandlung selbst an einem anderen Ort durchzuführen, nämlich in Freiburg im Prozessgebäude Heinrich von Stephan Straße 3. Radio Dreieckland wird weiter berichten. We'll be right back.
Seit dem AfD-Bundesparteitag in Essen 2024 sorgt das deutschlandweite Aktionsbündnis Widersetzen regelmäßig dafür, dass Großveranstaltungen der AfD nicht ungestört vonstatten gehen. Das geschah auch beim Parteitag Anfang 2025 im sächsischen Riesa sowie zuletzt in Gießen, wo im November 2025 die Gründung der Generation Deutschland durch Straßenblockaden massiv verzögert wurde. Dieses Jahr versammelt sich die AfD im Juli 2026 zu einem Parteitag in Erfurt und auch bei dieser Veranstaltung will das Bündnis ein klares Zeichen gegen die demokratie- und menschenfeindlichen Aktionen der AfD setzen. Warum Widersetzen immer mehr Zuwachs erfährt und was es möglicherweise bedeutet, in einem blau-dominierten Bundesland antifaschistische Handarbeit auf die Straßen zu bringen, erläutert Anton von Widersetzen Freiburg im folgenden Interview.
Bei uns ist heute Anton vom Bündnis Widersetzen Freiburg zu Gast. Hallo Anton, schön, dass du hier bist.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
In Gießen wurde die Gründung der Generation Deutschland durch die Straßenblockaden des Bündnisses Widersetzen um so ungefähr 2 Stunden verzögert, habe ich damals gehört.
Wir sagen immer 2:15.
2:15, um genau zu sein. Schaut man auf die bundesweite Website vom Bündnis Widersetzen, dann liest man dort vor allem zuallererst ganz oben, das war krass. Was glaubst du, ist damit gemeint? Also die Frage, was war krass in Gießen 2025? Waren es diese 2:15?
Also ich glaube, klar, das war krasser als letztes Mal. In Riesa waren es nur 1,5 Stunden. Aber ich glaube, was viel krasser war, war noch mehr dieses krasse Gemeinschaftsgefühl. Also, keine Ahnung, ich saß da in der Blockade und dann kam der Bus und der Bus hat umgedreht, also von den AfDlern, da saßen so 50 rechts junge Nazis drin, fahren da so hin, drehen um, fahren zurück und ich saß halt da auf dem Boden mit einer Person aus Bayern und einer aus Frankfurt und hab Karten gespielt und mich so das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber mal so wieder so krass nicht alleine gefühlt, sondern so, wir sind mehr, wir sind viele, wir machen da was gegen und ich habe mich so halt, das war krass, dieses Gefühl, glaube ich. Und in einem Deutschland, in dem so gefühlt immer nicht so viel abgeht und irgendwie wir reden nur über Kürzungen und schauen die Heute-Show und irgendwie alles nur lustig, weil alles geht den Bach runter, hat man so mal ein krasses Gefühl von, boah, wenn ich mich da reinhänge und wirklich was machen will, dann kommen da auch die Tausenden und dann stehen die mit mir in der Blockade und ich kann mich krass widersetzen.
Ja, wir haben es gerade auch im Vorgespräch nochmal von Zahlen gehabt. Im November 2025, da fand dieses Gründungstreffen in Gießen eben statt. Also das Gründungstreffen der Generation Deutschland, der Jugendorganisation der AfD eben. Da gab es viele Busse mit insgesamt etwas über, oder ich glaube knapp 800 Menschen aus Freiburg. Prozentual gesehen war Freiburg damit die drittstärkste Stadt, die so vom Bündnis quasi noch Leute mobilisiert hat. Ihr habt euch jetzt vergangene Woche zum Auftakttreffen für Erfurt versammelt und ja, meine Frage ist, wie würdest du sagen, dass die Zahl derjenigen, die sich für diesen aktivistischen Widerstand, für die Form des Widerstands beispielsweise oder in den meisten Fällen eben durch Straßenblockaden entscheiden, würdest du sagen, dass die weiter wächst und wenn ja, womit hängt das vielleicht auch gerade hier in Freiburg jetzt gerade zusammen?
Ich würde sagen, es wächst auf jeden Fall, weil halt auch die Frustration wächst, mit dass nichts gegen die AfD getan wird. Und ich finde das also ganz klar, wir waren jetzt beim Auftakttreffen letzte Woche, das ist nur das Studi-Auftakttreffen, da waren wir 100 Leute, da waren wir letztes Mal für Gießen waren wir da 80 oder knapp 80. Mhm. So in Essen waren es 2 Busse aus Freiburg, in Riesa waren es 7 Busse aus Freiburg, jetzt in Gießen waren es 12 und wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal deutlich mehr geplant.
Also das heißt, bei dem Auftakttreffen waren auch schon so viele neue Gesichter da, dass ihr damit rechnen konntet.
Safe. Also da waren so, wir haben so Kleingruppenphase gemacht und ich habe das so ein bisschen moderiert, aber ich war dann auch in der Kleingruppe dabei. Und da saßen dann halt so 3 Zweitsemester und ich habe die so gefragt, hey, warum, also das waren auch so die Input-Fragen oder die Check-In-Fragen, so hey, warum seid ihr eigentlich heute hier? Und die waren halt da, weil sie jemand am Campus angesprochen hat und gesagt hat, hey, hast du Bock, wir machen was gegen die AfD am 4.7. Willst du vielleicht zur Orga irgendwie oder zum Plenum da dazukommen? Und die waren so, boah, ich bin gerade erst nach Freiburg gezogen, ich komme aus einem kleinen Dorf in Hessen, oder einer von denen. Irgendwie habe ich da noch nie so viel mitbekommen und ich dachte, ich schau mal rein. Und ich glaube, genau diese Leute erreichen wir halt jedes Mal wieder neu. Und ich habe mich halt da irgendwie, das war total süß, ich habe mich da total gesehen, weil ich war halt auch vor 3 Jahren in so einem Plenum das erste Mal und habe so gesagt, ich möchte irgendwas machen. Und dann wurde mir halt dieses so Angebot unterbreitet, hey, lass doch irgendwie mal blockieren, lass doch mal irgendwas starten. Und ich glaube, wir sehen auf jeden Fall, wir werden auch immer breiter. Also ich habe jetzt die ganze Zeit über Studis geredet, weil ich sehr viel irgendwie Studimobi mache. Aber wir machen auch dieses Mal so ein Widersetzen Plus, heißt das. Auch Widersetzen 60 Plus wurde es mal genannt. Also praktisch eine Anfahrt für vernünftige Leute, die nicht um 20 Uhr in den Bus steigen wollen, um 6 Uhr aussteigen wollen in Erfurt, um dann wieder um 18 Uhr einzusteigen und um 0 Uhr wieder anzukommen. Sondern Leute, die praktisch vielleicht einen Tag früher hinfahren, eine Nacht in der Jugendherberge schlafen, dann gemeinsam ein Aktionstraining machen und dann in die Blockade auf den Protest gehen. Also wenn die Hörenden vielleicht Bock haben, hey, irgendwie dieses Widersetzen, das klang für mich immer so, junge Leute geben sich das und übernächtigen da total. Das kann man auch jetzt anders machen und auch da kommen schon mehr Leute mit und ich merke halt so, yo, das ist nicht mehr nur ein Protest von irgendwie mir und meinen 12 Atzen an der Uni, sondern es ist halt wirklich mittlerweile ein breites gesellschaftliches Ding. Die Linke ist dabei, Gewerkschaften, Teile der Gewerkschaften solidarisieren sich und kommen mit. In Gießen hatten die ja auch schon den Großprotest angemeldet. Das waren ja gar nicht mehr wir. Also wir werden mehr, wir werden breiter. Und das merkt man, glaube ich, in jeder Aktion, die wir momentan machen.
Ja, in Gießen, um nochmal darauf zu... das ist auch etwas, was in Gießen eine große Rolle gespielt hat, weil Gießen ja wahrscheinlich auch so im Vergleich zu den anderen Veranstaltungen auch in der Hinsicht am meisten an der Berichterstattung zurückgeworfen hat, nämlich Kritikerinnen werfen dem Bündnis beziehungsweise der Mehrheit der Leute, die sich für den ungehorsamen Protest gegen die AfD entscheidet, denen wird gerne vorgeworfen, dass der eigentliche Zweck dieser Straßenblockaden eher die Provokation sei und als besonders leitmotivisch für die Berichterstattung könnte man je nach politischem Hintergrund auch der jeweiligen Berichterstattung feststellen, dass entweder die Polizeigewalt gegen links oder eben linksextremistische Gewalt gegen die Polizei meistens so im Fokus steht. Manche sprechen sogar, das habe ich im Vorfeld, glaube ich, im Gießener Tagesblatt gelesen, hat sich ist noch vor Gießen quasi gewesen, also vor dem 29. November, vor dem Tag, an dem eben das Gründungstreffen stattfand. Da wurde auch von Krawalltourismus gesprochen, der sich vielleicht da einschleichen könnte in das Protestbündnis und vielleicht für Eskalationen gerade gegen die Polizei sorgen könnte. Also die Berichterstattung zu diesem Thema, die begleitet die Proteste vermutlich schon seit Anfang an. Und ja, wie blickt ihr oder wie blickst du auf diesen Aspekt oder auf diese einerseits Unterstellung, dass eben das friedliche Bündnis unterlaufen werden könnte von sogenannten Krawalltouristen, andererseits aber auch die Gefahr eben, dass es da wirklich eben Inkontingenzen gibt oder dass da vielleicht größere Schutzmechanismen auch für das Bündnis selbst in Kraft treten müssen. Wie blickt ihr darauf?
Ja, also ich glaube, so ganz prinzipiell ist wichtig zu sagen, so irgendwie von Widersetzen geht keine Gewalt aus, vom Bündnis an sich und die Leute, die sich mit dem Bündnis dahin fahren. Wer Bock hat, kann auch mal auf die Website schauen, da ist so ein Demo-Selbstverständnis. Wir sind bunt, wir sind eine breite Masse, von uns geht keine Eskalation aus. Wir sind eigentlich nur da, um da zu blockieren. Und man muss sich auch immer so ein bisschen denken, also wer diese Videos mit der Polizeigewalt gesehen hat oder wie die Polizei da umgegangen ist, wer so einfach in eine Menge reinrennt, also da gibt es so eins, der tippelt so ein Polizist von links nach rechts auf seinen Füßen und rennt dann full steam ahead so in eine Demo-Menge rein. Mhm. Wer so da reinrennt, der knickt vielleicht auch mal um und verletzt sich in der Tat. So, das ist natürlich nicht zu entschuldigen, dass es da Ausschreitungen zum Teil auf jeden Fall irgendwie gab. Aber das ist so, ich glaube, so als prinzipielles Ding. Und dann ist es schon auch so, dass so die wirklichen so krassen Leute, die irgendwie so Cops prügeln wollen, die kommen ja eigentlich gar nicht dahin. Also unser Selbstverständnis ist ja so, wir sind bunte Masse, wir sind breite Zivilgesellschaft, bei uns laufen Leute aus der Gewerkschaft, von den Grünen, von der SPD, von der Linken, wirklich die gesamte Gesellschaft, die Linke mit. Da hat ja so einen crazy, eine Person, die so irgendwie morgen die Revo anzünden will, nicht so richtig Bock drauf eigentlich. Also das hat man auch gesehen, da haben sich so bestimmte K-Gruppen haben sich davon so distanziert aktiv von Widersetzen, wollten damit eigentlich nicht so viel zu tun haben. Und klar, es gibt da irgendwie Ausschreitungen. Wenn man so einen riesigen Protest anmeldet, kommen da glaube ich viele Leute einfach dazu. Da kann man nicht so unglaublich viel machen, außer eben versuchen noch mehr das Selbstverständnis von Widersetzen zu prägen. Und das tun wir auch jedes Mal. Auf jeder Veranstaltung, wo mobilisiert wird, wird auf jeden Fall mindestens einmal irgendwie so Teile des Demo-Selbstverständnisses vorgelesen. So, wir sind eine friedliche, bunte, breite Masse, die dorthin geht, um sich hinzusetzen und die AfD nicht durchzulassen. Und so zur Ausschreitung zwischen der Polizei und der breiten Demo kommt es manchmal. Aber ich finde, man muss auch immer so ein bisschen im Hinterkopf belassen, so die Cops könnten es auch einfach sitzen lassen. Dann würde wirklich sehr wenig passieren. Also wenn wir einfach da sitzen bleiben würden, dann müsste auch kein Polizist, keine Polizistin jemals irgendeinen Demonstrantin anfassen. sondern wir würden einfach sitzen bleiben, am Ende des Tages wieder nach Hause fahren und das Ganze wäre eine komplett friedliche Nummer. Also die Eskalation geht in meiner Erfahrung und ich finde auch so ganz prinzipiell einfach von der Polizei aus.
Ja, vielleicht kommen wir damit erstmal zur Gretchenfrage. Auch eine Kritik, die ja immer wieder formuliert wird und wahrscheinlich auch der Kritikpunkt, zu dem ihr euch am meisten immer wieder äußern müsst als Bündnis. Ja, die Polizei, die machen doch nichts anderes als der AfD ihr Recht gewährleisten, sich zu versammeln als demokratisch gewählte Partei. Was?
Ja, also ich lache da schon so ein bisschen. Also ich verstehe halt nicht mehr, wie wir die AfD als demokratische Partei verstehen können. Also eine AfD, die so Geheimtreffen abhält, wie sie unsere MitbürgerInnen und unsere Freunde und unsere, keine Ahnung, Menschen, die wir lieben, deportieren wollen, aus diesem Land verbannen wollen, die ist für mich keine demokratische Partei, die ein Recht hat, sich zu versammeln. Und also zum Beispiel jetzt dieser AfD-Parteitag am 4.7.2026 findet ja nicht zufällig in 100-jähriger Tradition des 4.7.1926 statt, wo die AfD ihren, wo die, nicht die AfD, Entschuldigung, die NSDAP, aber so ein bisschen Jacke, Hose, ne, ihren Reichsparteitag in Weimar, also der Nachbarstadt von Erfurt, abgehalten hat. Normale Parteien veranstalten ihre Parteitage in Wahljahren in Bundesländern, in denen Wahlen sind, das wären Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern jetzt noch. Faschistische Parteien organisieren ihre Parteitage da, wo der Führer lebt, und das ist halt in Thüringen bei Höcke, und deswegen veranstaltet der Höcke seinen Parteitag. Und einen solchen Parteitag kann man halt nicht zulassen. Ein Reichsparteitag, der hat kein Recht, von einem legitimen demokratischen Staat verteidigt zu werden. Das ist halt einfach nicht so. Und solange das AfD-Verbot halt nicht vom Staat kommt, machen wir das halt per Hand, indem wir das solche Großveranstaltungen blockieren und da eine klare Trennlinie ziehen. Also keine Ahnung, ich privat persönlich bin jetzt auch kein großer Fan der CDU, aber die würde ich halt nicht blockieren wollen, weil ja, sind halt irgendwie komische Menschen, die ich jetzt nicht meine Meinung haben, aber ja schon auch ein Recht auf demokratische irgendwie Meinungsartikulation, oder bin jetzt auch kein SPD-Wähler, dürfen die trotzdem. Die AfD ist eine andere Partei. Sie ist eine faschistische Partei und die haben kein Recht auf den demokratischen Widerstand. Und ich finde, man sieht das auch in den Wahlen in Gießen. Also vor Gießen, vor diesem 29.11. gab es ja die Bundestagswahl, hat die AfD 17%, glaube ich, ungefähr. Nach Gießen gab es eine Landratswahl und da hatte die AfD deutlich weniger. Ich sage nicht, dass das unser Einfluss war. Ich sage nicht, dass wir das irgendwie verändert haben. Aber ich finde, was man daran sieht, ist halt, dass wir die AfD nicht stärken oder irgendwie Demokraten so ein Bauchgefühl geben, dass sie jetzt auf einmal AfD wählen, sondern so, wir sorgen einfach dafür, wir blockieren da und markieren eine Trennlinie zwischen den Demokraten und den Nichtdemokraten.
Eine andere Sache, die ich in Gießen im Gespräch immer wieder mitgenommen habe, dass das Protestgeschehen in Riesa nämlich von ein paar eigenartigen Gefühlen begleitet war, gerade von, ich sage jetzt einfach mal ganz plump, westdeutschen Studierenden,
ja,
natürlich. Und zwar, achso, Riesa befindet sich ja nämlich in Sachsen, wenn ich das gerade richtig
genau, ungefähr so eine halbe Stunde mit der Bahn von Leipzig.
Genau, nach Sachsen, ich habe es ja in der Frage auch formuliert. Nach Sachsen geht es im Juli 2026 jetzt eben wieder nach Erfurt, hast du gesagt, also auch wieder in ein also in ein ostdeutsches Bundesland, eben nach Thüringen. Ja, viele empfinden das so ein bisschen als ein, ja, ich komme hier als westdeutscher Studi aus dem schönen Freiburg im Breisgau an und komme jetzt mal in den Bereich, wo tatsächlich die Zahlen dann in Richtung auf Regierungsverantwortung irgendwann mal stehen werden. Wie blickst du auf diesen Umstand und siehst du vielleicht, also beziehungsweise siehst du Unterschiede zwischen einem gegen die AfD gerichteten Protest in Gießen und einem solchen Protest in Erfurt jetzt dieses Jahr?
Mhm. Also ich glaube, in Riesa war das auf jeden Fall ein Gefühl, was man legitim haben konnte und was man auch da miterlebt hat. Also man ist dadurch irgendwie so ein kleines Dorf noch hingelaufen. Ich erinnere mich an Nickritz, glaube ich, war ein kleines Dorf vor Riesa. Mhm. Steckt mich gerne auf Google Maps. Und da wurde einem dann schon entgegengeworfen, fahr doch nach Hause. Obwohl man auch viele Leute gesehen haben, die irgendwie vom Balkon gewunken haben und irgendwie glücklich waren, dass wir da waren. Also ich glaube, man erfährt da schon eine gewisse Ambivalenz, wenn man in so ein kleines ostdeutsches Dorf fährt, in dem die AfD in der Tat ihre 30-40% bei Landratswahlen oder so abholt. Ich würde aber argumentieren, dass es in Erfurt eine fundamental andere Situation ist, weil wir so ein bisschen eingeladen sind. Also wer Lust hat, kann wieder mal auf Instagram die Studis gegen Rechts Erfurt suchen. Das ist eine Studiegruppe aus Erfurt, die hat sich gerade neu gegründet, mit 570 Menschen, die da auf dem Auftakttreffen waren, die aktiv sagen, hey, Studis dieses Landes, alle Studis von Freiburg bis Kiel, von wo auch immer bis wo auch immer, bin ich so gut in Geografie, kommt nach Erfurt, helft uns, gemeinsam mit uns unsere Stadt zu verteidigen. Diese Stadt gehört nicht Höcke. Der kann nicht am 4.7. diesem historischen 100-jährigen Tag des NSDAP-Parteitages sich diese Stadt einfach nehmen. Diese Stadt gehört uns und wir wollen, dass ihr dazukommt, um diese Stadt mit uns zu verteidigen. Und ich glaube, es war eine Situation, die wir in Gießen auch nicht so krass hatten. Also in Gießen gab es auch, also es ist eine westdeutsche Großstadt irgendwie. Mhm. Dann klar fühlt man sich da irgendwie als westdeutscher Studi irgendwie mehr, als könnte man da mal Protest machen und irgendwie mehr daheim. Aber auch da war ja der Bürgermeister, ey, bleib mir weg. Das ist in Erfurt jetzt fundamental anders. Der Bundestagsabgeordnete aus Erfurt, Bodo Ramelow von der Linken, hat gesagt, unterstützt diesen Protest, hat gesagt, kommt alle nach Erfurt, verteidigt mit uns unsere Stadt, unser Bundesland. Und deswegen glaube ich, auf jeden Fall sollten wir jetzt ja nicht aufpassen, nicht da reingehen und sagen so, hey, ich als Freiburger Studi, ich mache das jetzt hier im Osten mit dem Antifa. Mhm. Aber so das fundamentale Verständnis kann, glaube ich, ein anderes sein. Wir können mit einem anderen Selbstbewusstsein reingehen, weil die wollen, dass wir da sind. Wir sind da eingeladen.
Ja, dann vielleicht noch einmal kurz zum Abschluss. Ihr bereitet euch immer noch vor für den Bundesparteitag, für den Parteitag der AfD eben in Erfurt, jetzt im kommenden Juli. Bis dahin vergeht noch viel Zeit, ihr habt noch einiges bis dahin zu tun. Für alle, die das jetzt gehört haben und festgestellt haben, beispielsweise, ich kann ja auch als Oma an eurem Protest teilnehmen und die 3-Tage-Komfort-Variante wählen. Mhm. Vielleicht gib uns 1-2 kurze Facts, damit sich die Zuhörerinnen orientieren können, wann findet das nächste Treffen statt. Generell, wie kann man sich dem Bündnis anschließen? Vielleicht auch, womit muss man dabei rechnen oder was kann man dann vielleicht auch davon erwarten dann für sich selbst?
Mhm. Also ich glaube, wenn man studiert in dieser Stadt Freiburg oder auch überall im Umland, nächste Woche Mittwoch, also nicht morgen, sondern eine Woche drauf, findet das nächste Studis widersetzen sich Plenum statt, um 17 Uhr. Wo genau, wissen wir noch nicht, aber das finden wir alles auf Instagram. Widersetzen Freiburg, widersetzen-FR heißt es, glaube ich. Wenn ihr Teil von einer Partei oder einem Verein oder irgendeiner Orga seid, die sagt, hey, eigentlich ist in unserem Grundverständnis die Antifa oder Antifaschismus festgeschrieben und wir müssten da irgendwie mal was machen, dann meldet euch auch total gerne einfach auf Insta oder per Mail. Unsere Website ist widersetzen-fr.de, also ihr könnt uns einfach eine Mail schreiben. Da gibt es bald so ein Vernetzungsauftakttreffen für einfach eine große, breite Stadtkampagne. Und sonst, wenn ihr einfach sagt schon, ey, ich brauche gar keine Überzeugung mehr, ich muss gar nicht mehr im Plenum kommen, ich will einfach mitkommen, dann könnt ihr natürlich einfach schon mal ein Ticket kaufen. Es gibt Tickets, auch auf unserer Website, widersetzen-fr.de. Und auch wenn ihr aber sagt, hey, diese übernächtigte Anfahrt, das ist nichts für mich, sondern ich mache Widersetzen Plus, Widersetzen 60 Plus, wie auch immer, dann könnt ihr mir einfach direkt auf Signal schreiben, @anton.490. Und dann hucke ich euch ab mit einem Ticket und einem Hostelplatz in Erfurt, wo ihr dann ganz entspannt und ausgeschlafen am Protest teilnehmen könnt. Genau, ich freue mich, wenn ihr dazu kommt.
Das war Anton nochmal mit weit mehr als ein paar Hardfacts. Ihr habt sämtliche Kontaktdaten zum Bündnis Widersetzen. In einem vergangenen Interview mit einer Person, die gar nicht selbst direkt in der Orga involviert war, wurde auch schon mal gelobt, wie strukturiert das ganze Bündnis sei.
Wir tun unser Bestes.
Und mit dem bisschen Butter hintendrein machen wir jetzt weiter mit dem Rest des Programms. Erstmal bedanke ich mich bei Anton. Vielen Dank, dass du hier warst.
Hey, danke, dass ich da sein durfte.
Fly away and out of space. I follow.
MECFS, die myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung. Menschen mit MECFS verfügen nur noch über einen Bruchteil ihres früheren Leistungsvermögens. Alltägliche Aktivitäten sind oft nicht mehr möglich. Erkrankte leiden unter der Belastungsintoleranz, schwerer körperlicher Entkräftung, Muskel-, Gelenk- und Kopfschmerzen sowie weiteren grippalen, neurokognitiven, autonomen und immunologischen Symptomen. So dass die Selbsthilfegruppe MECFS Freiburg. An Forschung, Behandlung, Therapie, Medikamenten, FachärztInnenausbildung, es fehlt überall. Letztes Jahr um dieselbe Zeit im Mai, anlässlich der damaligen Liegen-Demo, machten wir schon einmal ein Interview mit Gerhard Heiner von der Selbsthilfegruppe MECFS Freiburg, Initiative zur Anerkennung, sozialen Sicherung, Behandlung und Forschung. Jetzt ist es wieder soweit und wir wollten von ihm wissen, was sich in diesem Jahr bezüglich der Bekanntwerdung, Forschung und Behandelbarkeit dieser Krankheit verändert hat. Wir starten mit der Frage nach dem Geld.
Gerhard, wir haben ja letztes Jahr schon ein Interview gemacht zu MECFS. Mich würde mal interessieren, was sich seit letztem Jahr verändert hat. Und lass uns doch mal anfangen beim Geld oder Bewilligung von Geldern.
Ja, da hat sich tatsächlich was getan. Überraschenderweise, im November ging das los, dass in der Bundesregierung, also sprich Forschungsministerin Beer und die Gesundheitsministerin Warnke, eine Allianz gebildet haben und eine nationale Dekade für postinfektiöse Erkrankungen ausgerufen haben. Mit stolzen, möchte ich schon sagen, anerkennenderweise 500 Millionen verteilt auf 10 Jahre, also jedes Jahr 50 Millionen für die Forschung. Aber um das auch gleich klar zu sagen, Forschung ist keine Versorgung. Die Kranken liegen halt weiter in ihren Betten und sind unversorgt. Und wann die Forschung Ergebnisse bringt, wissen wir nicht. Und es gäbe Möglichkeiten, Offline-Medikamente zu verschreiben. Und mit der Erfahrung, die auch in der Selbsthilfe und bei kundigen Ärzten da ist, die Symptomlast einfach auch zu verringern. Jetzt schon, das gäbe es jetzt schon, wird weiterhin so gut wie nicht getan. Also gut, aber für die Forschung ist das Geld da?
Für die Forschung allgemein somatischer Art oder nur psychosomatischer Art?
Genau, da ist der Haken. Genau da ist der Haken. Es ist eine Dekade für postinfektiöse Erkrankungen. Das müsste eigentlich heißen, nationale Dekade für MECFS, damit es mal klar ist, um was es geht. Dass auch propandemische MECFS inbegriffen ist und dass es nicht um Symptomatiken geht, die eben nicht MECFS sind. Und das macht sich daran fest, ob eben mit dem Leiden nach einer Covid-Erkrankung meinetwegen die Symptome nicht aufhören und vor allen Dingen, dass sie schlimmer werden, wenn ich mich belaste. So, körperlich, geistig, psychisch. Wenn ich mich da über meine Grenze belaste, bekomme ich Symptomverschlechterung, den sogenannten Crash. Und das ist das Leitsymptom von MECFS. Und wer keinen Crash hat, hat auch kein MECFS. Wenn ich die beforsche, kriege ich keine Ergebnisse für MECFS raus. Vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man wissen will, welches spezifische Gewicht eine weiße Kugel hat, meinetwegen Tennisbälle und Golfbälle, und werft die in einen Korb und wiegt das, dann kann ich mit diesem Ergebnis nichts anfangen. Ich muss die Bälle vorher voneinander trennen. Und das passiert sehr oft nicht in diesen Forschungen. Und Long-Covid ist eine Einladung, das Wort postinfektiöse Erkrankung ist eine Einladung, diese Trennung nicht zu vollziehen. Und außerdem gibt es dann noch die Psychologisierer, die dann meinen, mit dem biopsychosozialen Modell haben sie noch die Hintertür auf, das immer zu einer psychischen Erkrankung zu machen.
Und das ist ja auch immer problematisch, weil ja MECFS auch schwerpunktmäßig bei Jugendlichen und Flinterpersonen, also auch Frauen, auftritt. Und dieses Psychosomatische wird ja eh sehr schnell zugeschrieben und Depression. Und das ist ja auch immer dann ein Problem mit der Diagnose sowieso. Richtig?
Ja, ganz unbedingt. Also je mehr ich mich damit jetzt befasst habe, kriege ich mit, dass es einen Grund gibt, weshalb MECFS so unbekannt ist, obwohl es 50 Jahre lang schon in der klassifiziert ist als Krankheit, weil es ich sage das jetzt mal, bitte mir nicht übel nehmen, ich gebrauche mal das Wort Frauenkrankheit ist. Und Frauen von der gängigen Medizin auch historisch nicht in gleicher Weise ernst und wahrgenommen wurden wie Männer. Ja? Also da ist ein ganz klar ein Gender-Thema drin. und Frauen wird nachgesagt oder etikettiert als irgendwie schnell leidend, hysterisch, übertreibend und so weiter und werden in die Psycho-Ecke gestellt. Und weil 2/3 und mehr betroffene Frauen sind, ist das auch so passiert, historisch, und passiert immer noch.
Und queere Menschen werden wahrscheinlich eh nicht erfasst in der Statistik.
Das wird wahrscheinlich gar nicht erfasst.
Ja, ja, das vermute ich auch mal. Ja. Bleiben wir beim Geld. Das mit der Forschung hast du jetzt schon problematisiert. Wie viel Geld geht denn in die Behandlung oder, also Behandlung und Therapie oder auch in die Ausbildung von FachärztInnen?
Den Facharzt für MECFS gibt es gar nicht. Das ist, wird gemeinhin der Neurologie zugeordnet. Aber die neurologische Fachgesellschaft der Ärzte ignoriert MECFS weitgehend und gibt da verheerende Stellungnahmen ab, gegen die wir Patientenorganisationen uns immer wieder wenden müssen. Und damit verhindern sie auch Forschung und verhindern auch die Entwicklung.
Also das heißt, es gibt eine Menge Geld, die jetzt auch freigegeben ist für Forschung, aber es geht primär in die Forschung, primär in die Psychosomatik, und was jetzt Behandlungen, Therapie und Ausbildung angeht oder auch Medikamente, ist nach wie vor die große Leere.
Es gibt ganz viele große Leerstellen. Eine Off-Label-Liste ist jetzt endlich nach fast zweijähriger Beratung gemacht worden, dass die Medikamente also abgerechnet werden können über Krankenkasse. Man hat in Deutschland mal gerade 4 Medikamente gefunden, wobei 3 überhaupt nicht auf MECFS spezifisch zutreffen. In Österreich hat man 18 Medikamente in diesem Verfahren gefunden. Also da ist wieder mal eine Scheinlösung mit diesen Off-Label-Medikamenten. Es ist eine Lösung geboten, die keine ist. Was das Geld anbetrifft, eine Menge würde ich jetzt nicht sagen. Es ist ein 50-jähriger Forschungsrückstand aufzuholen bei MECFS, und dafür wird dieses Geld bitter benötigt. Und wie gesagt, die Versorgung ist deshalb ja immer noch nicht gegeben. Und weil es eben die Ärzte, die MECFS-kundig sind und diese Forscher in der Breite gar nicht gibt, läuft das Geld in falsche Kanäle, die falsche Studiendesigns aufsetzen und somit eigentlich das Geld versackert, zum Teil verschwendet wird, möchte ich sagen. Und die Gefahr ist groß, dass recht wenig rauskommt für MECFS, und das liegt eben darin, dass ja in der Politik und vor allen Dingen in den Führungen der Ministerien, in den Bürokratien der Ministerien, das eben wirklich ein Anliegen ist, dass die wirklich mit Leidenschaft und Herzblut betreiben, und das muss man, wenn man da zu Ergebnissen kommen will.
Wenn jetzt Personen diese Diagnose haben, MECFS, wie geht's denn, das dauert ja eh oft schon sehr lange, wie geht's denn dann weiter? Gibt's überhaupt FachärztInnen und sind die von der Kasse zugelassen oder ist das alles dann privat? Da wären wir wieder beim Geld. Und die Medikamente, das kriege ich auch oft so mit, dass eher so untereinander ausgetauscht wird, was helfen könnte. Also in der BRD keine bezahlbaren über Kasse Medikamente gibt.
Ja, das stimmt so. Also ich habe die Ehre, im Chat der Selbsthilfe zu sein hier in Freiburg, und ich kriege da mit, wie da untereinander eben die Tipps und Ratschläge gegeben werden. Das ist sehr hilfreich. Das ist auch die einzige Quelle. Und bei mir kommen täglich Anrufe an, können Sie mir einen Arzt sagen, oder Sie denken, ich wäre der Arzt. Da muss ich passen, aber ich verweise immer auf die Selbsthilfe, gebe die Kontaktdaten, weil da die einzig sinnvollen Informationen zu bekommen sind. Und die Intelligenz, sage ich mal, dieser Gesamtgruppe ist sehr, sehr, und das Wissen ist sehr, sehr hoch. Und ja, was passiert nach der Diagnose? Ist erstmal das Problem, eine Diagnose überhaupt zu bekommen. Das dauert schon in der Vergangenheit 8 Jahre. Ich weiß nicht, ob sich's beschleunigt hat. Wir haben jetzt hier regional in Freiburg das Glück, dass in Herbolzheim eine Schwerpunktpraxis für MECFS eingerichtet worden ist. Wir haben da auch gute Rückmeldungen. Das ist aber eine von 16, die es in Baden-Württemberg geben sollte. Also gewiss nicht flächendeckend. Es ist ein gewisser Lichtblick. Und wir haben gewisse positivere Rückmeldungen von der Post-Covid-Ambulanz der Infektiologie der Uniklinik.
Sagst du nochmal die Rückmeldung von der Post-Covid-Ambulanz in der Uni Freiburg?
Uni Freiburg, das ist die Infektiologie angesiedelt und heißt Post-Covid-Ambulanz. Also unter dem Titel ist das zu finden. Infektiologie.
Und wie sind da die Erfahrungen? Weil ich habe gerade gestern mit einer Person gesprochen, die eher negative Erfahrungen da gemacht hat.
Ja, es gab jetzt auch schon mal negative Rückmeldungen auch. Das kann man nicht verallgemeinern. Es kommt dann immer darauf auch auf den Arzt an, die Ärztin an, auf die man trifft. Ich weiß aber, dass da durchaus Bemühungen im Gange sind, auch von auf oberer Schiene, dass man das patientengerechter hinkriegt. Und das klappt aber in diesem Riesenapparat von Uniklinik nicht immer so, glaube ich, das für alle Ärzte, die da Dienst haben, umzusetzen. Man muss es mit Vorsicht sagen, man muss auch den kleinen Warnhinweis geben. Es kommt immer ein Stück auch auf den Arzt an, aber wir haben dort auch positiv, also dass man da mit einer Diagnose auch rausgeht. Ja? Und das ist ja schon viel wert. Behandlung in dem Sinn gibt es nicht, um es mal klar zu sagen. Ja? Aber mit der Diagnose, die ich brauche für meinen Antrag auf Bürgergeld, für meinen Antrag auf Schwerbehinderung, für Pflegegeld, für all das, für diese ganzen Folgeanträge und die wichtig sind, um die Existenz zu sichern, ist das ja schon mal. Und man wird adäquat behandelt dort. Also nicht von allen, aber von sehr vielen. Wir hoffen, dass die Entwicklung sich noch weiter dort verbessert. Ja.
Ihr macht am kommenden Samstag, den 9. Mai, eine Liegendemo auf dem Augustinerplatz um 14 Uhr?
Ja.
Möchtest du dazu noch abschließend einen Satz sagen oder ist das auch ein Ort, wo dann auch Betroffene oder Angehörige hinkommen können, um Kontakt aufzunehmen?
Auf jeden Fall. Also möglichst, der Platz sollte möglichst voll sein, um einfach klarzumachen, wie viele davon betroffen sind. Und diejenigen, die schwer und schwerstkrank sind und nicht kommen können, ja, fordern wir auf, möglichst Freunde, Bekannte, Familienangehörige stellvertretend zu schicken, damit sie ihre Kranken repräsentieren können, weil sonst die Kranken ja immer verschwinden. Und wir wollen das hier sichtbar machen. Eben auch mit einer Liegendemo, mit einer Liegendphase, weil das Liegen ja ein Teil der Krankheit ist, um das mal symbolisch auch darzustellen. Ein klein bisschen Hintergrundmusik dazu. Wir werden Politiker sprechen und werden auch Betroffene und Angehörige sprechen. Von der Selbsthilfe wird es einen Beitrag geben, vom Pacing-Team wird es einen Beitrag geben in Freiburg. Und wir werden ganz klar die Forderungen, die Katastrophen, die in und mit MEZF zusammenhängen, werden wir sehr klar benennen und dass da was passieren muss, und zwar jetzt.
Die Kundgebung und Liegendemo für die Bekämpfung von MECFS, bekannter unter chronisches Fatigue-Syndrom, beginnt um 14 Uhr diesen Samstag, den 9. Mai in Freiburg auf dem Augustinerplatz.
To Brighton Beach and the park with the disco. Just step the foot and hit the foot, все будет хорошо.
Erneut ein Angriff auf das Wohnhaus in Cottbus. In der WK 51 wird vor etwas mehr als einer Woche nachts eine brennende Fackel ins Haus geworfen. BewohnerInnen berichten von Angst und sprechen von einer weiteren Eskalation rechter Übergriffe. Die WK 51, ein Haus, in dem es WGs mit internationalen StudentInnen, HandwerkerInnen sowie zivilgesellschaftlich und künstlerisch engagierten Menschen gibt. Es ist beileibe kein Einzelfall. Bereits zuvor gab es in Cottbus Anschläge auf Projekte wie Zelle 79 und das Haus Tschekow. Diesmal wurde der Angriff auf ein Wohnprojekt begleitet von antisemitischen Schmierereien an einer Synagoge sowie weiteren rechten Attacken in der Stadt. Zugleich wächst der öffentliche Druck. Hunderte Menschen solidarisierten sich am Wochenende mit den Betroffenen. LandespolitikerInnen kamen nach Cottbus, um über Konsequenzen zu beraten. Über den Angriff auf das Wohnprojekt WK 51 in Cottbus sprach Radio Dreieckland mit Pfarrer Lukas Pellio von der Initiative Sichere Orte Südbrandenburg.
Wenn nachts plötzlich dichter Rauch durch die Wohnungen zieht und Menschen denken, ihr Haus brennt, was berichten Ihnen die Bewohner über diesen Moment?
Ja, die BewohnerInnen waren auf jeden Fall erstmal sehr, sehr schockiert und aufgewühlt danach, weil man muss sich das wirklich vorstellen. Wir haben das ja als Pressemitteilung der sicheren Orte, der Initiative öffentlich gemacht. Damals haben wir noch von einer Rauchbombe gesprochen. Das persönliche Erleben der Menschen aber war, sie sind aufgewacht in der Nacht, hatten dichten Rauch teilweise in ihren Wohnungen, haben die Wohnungstür nicht gesehen. Die dachten einfach wirklich, ihr Haus brennt.
Sie von der Initiative Sichere Orte Südbrandenburg sprechen ja von einer weiteren Eskalation rechter Gewalt. Was meinen Sie damit?
Na, wir stellen fest, dass eben gerade noch weitere Grenzen überschritten werden und dass vor allen Dingen jetzt vermehrt ja auch der persönliche Wohnraum von Menschen angegriffen wird. Das ist natürlich alles keine komplett neue Sache, aber doch in dieser Dichte und in dieser Schlagzahl ja doch neu.
Und so von außen macht es den Eindruck, als würde sich hier rechte Gewalt gewissermaßen normalisieren. Wie erleben Sie das im Alltag in Cottbus?
Wir kämpfen gegen diese Normalisierung an, aber es ist tatsächlich für viele Menschen Alltag, nicht unbedingt jeden Tag angegriffen zu werden. Das wäre irgendwie eine unnötige Dramatisierung. Aber dieses ständig mitdenken zu müssen, auf der Hut zu sein, von anderen Menschen mitzubekommen, dass sie bedroht wurden, angegriffen wurden. Also es ist einfach insofern für aktive Menschen, für engagierte Menschen auf eine unschöne Weise normal. Und gleichzeitig ist es auch, ja, es überrascht oft nicht mehr, dass sowas passiert. Das ist ja auch eine Normalisierung. Und genau deswegen wollen wir mit unserer Initiative Sichere Orte die Sachen immer wieder skandalisieren, weil es Skandale sind. Aber das braucht sehr viel Energie, um immer wieder aufzustehen und zu sagen, ey, das ist aber überhaupt nicht okay, dass Menschen so angegriffen werden.
Wie verändert so eine latente, so eine dauerhafte Bedrohung? Ist es ja nicht nur eine latente Bedrohung, sondern es gibt ja immer wieder diese Angriffe. Wie verändert das die Menschen, die vielleicht dort wohnen, aber auch die Stadtgesellschaft in Cottbus?
So eine Angriffe haben ja einen größeren Radius an Wirksamkeit als die unmittelbar Betroffenen und auf viele andere Menschen, die das mitbekommen, wirkt es natürlich insofern auch einschüchternd, sich zu engagieren oder sich öffentlich zu äußern oder öffentlich auch klar gegen rechts zu bekennen. Das ist eine Gefahr, die von diesen Angriffen ausgeht. Und das ist auf jeden Fall eine Veränderung, die wir in den letzten Monaten, Jahren feststellen, dass es weniger Leute gibt, die so ganz klar öffentlich sich äußern. Gleichzeitig verändert es aber auch was, na, zum Positiven möchte ich nicht sagen, aber Menschen beschließen auch unter so einer Bedrohungslage bewusst sich zu engagieren, weil sie sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und gerade die letzte Woche, die letzten zwei Wochen haben auch dazu geführt, dass es eine große Welle von Solidarisierung gab, sowohl überregional von irgendwie großen, bedeutenden Playern vermeintlich, aber auch lokal von Menschen in der Nachbarschaft, die vorbeigekommen sind und gesagt haben, so geht's aber gar nicht. Das ist auch ein positiver Effekt. Wir hatten eine Demonstration vergangene Woche am 30. April. Da waren 500-600 Leute und es war ein ganz, ganz besonderes Gefühl von Nähe und Verbundenheit, was total gut getan hat nach solchen Ereignissen.
Nähe und Verbundenheit nicht nur innerhalb der Stadtgesellschaft, sondern auch für die Menschen, die ganz konkret von Angriffen betroffen sind?
Ja, also vor allen Dingen die. Also ich erinnere an eine Situation, als eine 18-jährige Person, die auch angegriffen wurde, eine Rede gehalten hat und ganz persönlich erzählt hat, was das mit ihr gemacht hat. Und ich glaube, uns standen allen die Tränen in den Augen und es war total berührend, das zu hören, was das, ja, weil sie so sehr ihre Gefühle sehr offen gezeigt hat. Und am Ende hat die ganze Demonstration auf die Rede geantwortet mit dem Ruf, du bist nicht allein. Ich glaube, das ist gar nicht zu überschätzen, wie sehr so ein Moment auch tragen kann.
Es gab ja jetzt auch auf eine Synagoge in Cottbus, da wurde ein großes Hakenkreuz geschmiert. Unbekannte haben antisemitischen Schriftzug an die Wand geschmiert. Dazu ja auch die Angriffe auf Personen. Würden Sie sagen, wenn wir jetzt mal auf die TäterInnen schauen, haben wir es mit EinzeltäterInnen zu tun oder auch mit gefestigten rechten Strukturen, die ganz gezielt solche Orte und Menschen ins Visier nehmen?
Ja, noch sind die Leute, die sowas machen, nicht gefasst. Das ist Aufgabe der Polizei, da endlich mal auch Ergebnisse zu liefern. Aber ganz klar kann ich sagen, wir haben hier seit Jahrzehnten gefestigte rechte, rechtsextreme Strukturen, die eben ganz viele gesellschaftliche Bereiche mit einbeziehen. Da gibt es ein neonazistisches Hooligan-Milieu, da gibt es Unternehmen, da gibt es Sicherheitsfirmen, die den Namen Sicherheit natürlich nicht verdienen. Da gibt es verschiedene politische Gruppierungen von der AfD, dem Dritten Weg. Und die bilden ja ein alltägliches Geflecht von rechten Strukturen und solange die nicht zerschlagen werden und nicht da wirklich rangegangen wird, wird es immer wieder jugendliche Täter geben, die aufsteigen wollen, die sich beweisen wollen, die vielleicht noch gar nicht so gefestigt sind, aber eine brutale Wirksamkeit entfalten. Da können wir auf der Symptomebene rumdoktern und jetzt uns mit diesen Jugendlichen beschäftigen, ist auch wichtig, aber solange die Strukturen, die dahinter stehen, nicht beseitigt werden, wird sich das Problem nicht lösen.
Immerhin räumen ja Polizei und Verfassungsschutz ein, dass es eine starke rechtsextreme Szene in der Region gibt. Wenn ich Sie jetzt mit Ihrer Bemerkung vor einer Minute richtig verstanden habe, deuten Sie ja subtil durchaus eine Kritik an. Dass auch Betroffene berichten ja davon, dass sie sich nicht ausreichend geschützt fühlen. Wo sehen Sie Defizite bei Behörden?
Na, erstmal sehe ich das Defizit, dass, wenn das Problem benannt wird, das Problem Rechtsextremismus, immer fast reflexhaft hinterhergeschoben wird, aber der Linksextremismus, aber der Islamismus, da kommt immer so ein Nachklapp von Verharmlosung, der sich mir überhaupt nicht erschließt. Und gerade wenn ich das Problem so klar benenne, wie der Verfassungsschutz oder so, dann muss ich das doch auch lösen, sonst ist es doch einfach peinlich als Staat. Also ganz konkret ist jetzt auch letzte Woche eingerichtet worden, eine Sonderermittlungsgruppe, die da mal gut ermitteln soll und vielleicht auch Sachen liefern muss. Aber ich glaube, Staat ist viel, viel mehr als nur in dieser repressiven Schiene, auch in der Verantwortung, die Menschen zu stärken und zu schützen, die sich engagieren. Und das ist mehr als Rückendeckungsworte, sondern es geht auch darum, unsere Räume, unsere Orte ausreichend zu finanzieren, weil wir sehen uns ja eigentlich einen doppelten Angriff ausgesetzt der rechten Gewalt, die sich ganz manifest als Schlägergewalt äußert, aber auch einer Gewalt, einer strukturellen Gewalt von Kürzungen, von Marginalisierung von Zivilgesellschaft. Und da muss Staat Prioritäten setzen. Und das tut er gerade nicht mit der Kürzung bei Demokratie leben, mit Kultur, Sozialkürzungen, die uns ja alle treffen und die gesellschaftlichen Zusammenhalt eigentlich ja ganz doll erodieren lassen.
Wie steht es eigentlich um die finanzielle Absicherung Ihrer Initiative Sichere Orte Südbrandenburg?
Unsere Initiative trägt sich komplett über Spenden, ist in dem Fall aber auch eine gute Sache. Wir wollen auch nicht staatlich abhängig sein, sonst können wir keine Kritik mehr üben oder es macht es schwieriger. Aber wir vertreten ja ganz viele Kulturorte, Wohnprojekte, Demokratieprojekte, die sich bei uns zusammengeschlossen haben. Und die haben eben mit diesen Kürzungen zu kämpfen. Die hängen ja ganz oft an kommunalen Geldern. Und da müssen sich Kommunen, da muss sich das Land entscheiden. Sind uns diese Keimzellen von Demokratie wichtig? Oder sind sie uns nur wichtig, wenn sie angegriffen werden, um dann dorthin zu fahren? Wir brauchen die aktuelle Betroffenheit, aber wir brauchen auch die langfristige Absicherung.
Was muss konkret passieren, politisch, aber auch gesellschaftlich, damit Menschen in solchen Projekten wie WK51 künftig nicht mehr zur Zielscheibe werden?
Ich glaube, es braucht da viele Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist, dass politisch Verantwortliche und behördlich Verantwortliche wirklich, wirklich klar sich hinter diese Projekte stellen und klar die Angriffe verurteilen. Dann müssen auch die Eigentümergemeinschaft endlich handeln, dass da die Türen und Sicherheitsvorkehrungen so gefestigt werden, dass es viel schwieriger ist, dort einzudringen. Und die Orte, die so gefährdet sind und die auch immer, wie die WK, die wurde regelmäßig mit Fadenkreuzen an der Hauswand markiert, die müssen einfach besondere Aufmerksamkeit auch von Polizei erfahren, dass die Leute da drin geschützt werden. Und weitere Projekte müssen ja in die Lage versetzt werden, langfristig zu überleben. Weil ja, wir reden hier viel vom Strukturwandel in der Region. Da sind die Menschen, die den vorantreiben. Das sind die Menschen, die hier im Alltag dafür sorgen, dass es gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt, dass es ein kulturelles Leben gibt. Wenn die Menschen aus Angst entscheiden, wegzugehen, dann sieht es düster aus.
Soweit Pfarrer Lukas Pellio von der Initiative Sichere Orte Südbrandenburg. Wer Näheres über die Vorgeschichte und vorherige Angriffe wissen möchte, kann auf unserer Webseite rdl.de weitere Beiträge zum Thema auch mit Lukas Pellio nachhören. Das CCBB Cremant Cava Booty Bounce Kollektiv veranstaltete am 2. Mai ein interdisziplinäres Community-Event, das Mode, Musik und Performance miteinander verbindet. Im Zentrum stand die Modenschau der ghanaischen Modedesigner in Austin Norchi, der mit upcycelter Mode aus europäischen Abfallmaterialien arbeitet und damit Fragen von Nachhaltigkeit, globalen Ungleichheiten und diasporischen Perspektiven aufgreift. In diesem Beitrag wird die Frage aufgegriffen, ob das Nachtleben in der Clubszene, welche von Schnelllebigkeit und Konsum geprägt ist, mit Nachhaltigkeit vereinbar ist oder ob es lediglich ein ästhetisches Konzept bleibt.
Am Wochenende habe ich in Frankfurt am Main ein interdisziplinäres Community-Event des Kollektivs Booty Bounce besucht. Das Kollektiv bietet queeren und flinter Personen einen Raum, um sich in allen Formen und Fassaden ausleben zu können und ihnen eine Bühne zu geben. Beim Booty Bounce Event in Frankfurt geht es auf den ersten Blick um das, was man erwartet. Musik, Tanz, Energie. Doch schon nach kurzer Zeit wird klar, dass dieser Raum mehr ist als nur eine Party. Es ist ein Ort für Flinterpersonen, für queere Identitäten, für schwarze Kultur und für Ausdruck in all seinen Formen. Zwischen lauten Beats und selbstbewussten Performances entsteht eine Atmosphäre, in der Körper nicht bewertet, sondern gefeiert werden. Tanz wird hier nicht nur zur Bewegung, sondern zur Sprache. Eine Sprache, die von Freiheit, Widerstand und Selbstbestimmung erzählt. Ein zentraler Teil des Abends war die Modenschau eines Designers aus Ghana, Austin Naughty, der seine Kollektion mit einer Einleitungsrede eröffnete. Darin ging es nicht nur um Ästhetik, sondern vor allem um Haltung, um Upcycling, Nachhaltigkeit und einen bewussten Umgang mit Kleidung. Nun hört ihr einen Ausschnitt aus der Rede, in der Austin von seiner Geschichte, seiner Idee und seiner Message berichtet.
So right after school, I started this journey of having an interest in upcycling, recycling, repurposing, because there is a story of where I come from, where when I was growing up, we used to, you know, buy secondhand clothing. And I, sincerely speaking, I never knew that when you come to Europe, the Europeans also wear secondhand, because when I first came to Europe, I was shocked. I'm like, oh, I thought this was only for us in Africa. I didn't know that we even have secondhand shops here. So that could tell you that it's similar, you know, it's a similar space. But what is going on right now is that the secondhand that we are having right now is not the secondhand that I see in Europe whenever I come to Europe. The secondhand that we are having in Ghana is more of trash. So I'm like, why? Yeah, if there is secondhand in Europe, why? You know, during the beginning of 2000s, growing up, we used to have secondhand clothes being shipped to Global South. And these clothes were good. So during those times, that's where you couldn't see many people or many people advocating for, don't ship the trash to us, don't ship the trash to us. That's why people weren't talking during those moments, because it was the same secondhand that I see in Europe that was coming. It was of a good quality. So when it come, people come and buy it, and you know, then we wear it. That has been us, and we've been wearing it after colonial times and everything. But right now, what is really going on is that the clothes that are coming are more of trash. They are clothes, they are shirts that I think clothes that when we give it to you, you wouldn't wear. And the sad thing is that because these clothing are also is a fuel of fast fashion, we all know, and because of these bigger brands producing, yeah. And the sad thing is that because we don't wear it and because it's trash, what do we do to trash? We trash it, we throw it away. And when we throw this trash away, because it's made of fast fashion and of bad quality, you see, they are not made of natural fibers like cotton, linen. These are synthetic, more of synthetic fibers, polyesters. So when we throw these fabrics away or we throw these clothes away, they don't degrade. It can take 100 years before even one can degrade. The trash, that is what I come in. So the t-shirts that you can't do anything with them, we just rip them off, deconstruct, reconstruct them, and give a new life to it. So far as my government have signed, I've gone under a rule or a law that I've signed something that they can't do anything about it for now. Because if you try, any African country that tries to work against, certain things also go against you, okay? So priority is very important. So they find out that, okay, they feel like, they feel like, okay, it's not really a problem. Less fuel and other things, agriculture, you know, is very important. So let's ship and let them bring it, okay? But so far as they are not stopping, I am also not stopping to recycle them, to change them. That is the little that I can do. I am not doing much. I am doing little. That is why I'm here to tell you that you can also do little so that we all achieve the same wonderful goal. Let's give peace to the environment, okay? Let's also the environment is appreciating us. Let's also appreciate the environment. And that is simply my message for you. So you feel free and enjoy the runway. So all that you see today on the runway is trash, but has been repurposed in a way that when you see it, you can choose to call it trash or you can choose to call it gold. So I'll come for your review at the end of the show. Thank you so much, Austin. Thank you for your
words. Austin erzählt in seiner Rede, dass er überrascht war, hier in Europa ebenfalls Secondhand-Stores und die Mentalität der Wiederverwendung vorzufinden. Ein zentraler Unterschied ist jedoch, dass in Ländern wie seinem Heimatland Ghana aus tatsächlichen Abfallprodukten neue funktionale Kleidung hergestellt wird. Gerade dieser Hintergrund ist entscheidend, denn wenn wir über nachhaltige Mode sprechen, schauen viele Diskussionen oft auf westliche Konzepte, neue grüne Marken, bewussteren Konsum oder Recycling-Initiativen. Doch in vielen Ländern des globalen Südens, darunter Ghana, hat der Umgang mit Kleidung eine ganz andere, oft viel längere Tradition von Wiederverwertung, Reparatur und Weitergabe. Upcycling ist dort nicht unbedingt ein Trend, sondern vielmehr eine Notwendigkeit und gleichzeitig eine kreative Praxis. Kleidung wird nicht einfach entsorgt, sondern umgearbeitet, neu gedacht, angepasst. Genau diese Perspektive bringt der Designer in seine Arbeit ein und überträgt sie in einen neuen Kontext, die Club- und Modeszene in Europa. Die gezeigten Looks wirkten dadurch nicht nur individuell, sondern auch bewusst gegenläufig zu einer Modekultur, die stark von Schnelllebigkeit geprägt ist. Gerade im Nachtleben gibt es oft den impliziten Druck, immer wieder neue Outfits zu tragen, sich ständig neu zu inszenieren. Upcycling setzt dem etwas entgegen. Es geht nicht um neu, sondern um anders. Nicht um Masse, sondern um Persönlichkeit. Und genau hier schließt sich der Kreis zum restlichen Event. Denn was auf der Tanzfläche passiert, ist im Kern etwas Ähnliches wie das, was die Mode zeigt. Es geht darum, sich Räume zu nehmen, sich sichtbar zu machen und sich selbst zu definieren, unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen. Das wurde besonders deutlich in der Performance eines queeren Catwalkers, Mandler, der nicht nur Teil der Modenschau war, sondern auch musikalisch auftrat. Die Kombination aus Bewegung, Sound und Präsenz hat noch einmal eine andere Ebene eröffnet. Der Fokus lag dabei auf Ausdruck, Statement und Widerstand, anstelle davon lediglich einen Körper zu präsentieren. In diesem Zusammenspiel aus Mode, Musik und Bewegung entsteht etwas, das über einzelne Programmpunkte hinausgeht. Es ist ein Gesamtbild, in dem sich verschiedene Formen von Selbstermächtigung verbinden. Gleichzeitig wirft das Event Fragen auf, die über den Moment hinausgehen. Zum Beispiel, wie nachhaltig kann Clubkultur wirklich sein? Lässt sich der Anspruch von bewusster Mode mit einer Szene vereinbaren, die oft von Konsum und Schnelllebigkeit geprägt ist? Und vielleicht noch wichtiger, bleibt Nachhaltigkeit hier ein ästhetisches Konzept oder wird sie tatsächlich gelebt? Das Booty Bounce Event gibt darauf keine einfachen Antworten, aber es zeigt, dass es Ansätze gibt, Dinge anders zu denken. Dass Mode mehr sein kann als ein Trend. Dass Tanz mehr sein kann als Unterhaltung und dass Räume entstehen können, in denen sich Menschen nicht nur frei fühlen, sondern diese Freiheit auch sichtbar machen. Am Ende bleibt weniger ein einzelner Moment hängen als ein Gefühl, dass Ausdruck, ob Kleidung, Musik oder Bewegung, eine Form von Selbstbestimmung ist und dass genau darin die eigentliche Stärke dieses Abends liegt. Die Message ist klar und bleibt im Kopf. Wie Designerin Austin Naughty ebenfalls erwähnte, während wir bei Bereichen wie Essen immer darauf achten, was wir konsumieren und unserem Körper zufügen, kommt das Hinterfragen beim Tragen der Kleidung oft zu kurz, da man das Gefühl habe, da gäbe es keine greifbaren Konsequenzen, keine Bauchschmerzen oder andere Beschwerden. Doch die Auswirkungen von Fast Fashion tragen die Menschen hinter verschlossenen Türen aus, die man als Konsumierende nicht öffnen möchte. Sich damit auseinanderzusetzen und nicht die Augen zu verschließen, ist schon mal ein Anfang. Und weitergegangen ist Austin mit seiner Idee, aus den Bergen an mutmaßlichem Müll vollwertige Kleidung mit einem unverkennbaren Stil zu entwerfen, der einen mit Charakter und einem Statement schmückt.
Ist die Clubszene mit dem Bemühen um Nachhaltigkeit vereinbar? Das Booty Bounce Event. Damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 6. Mai 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.